Liebe Fugis, heute wissen wir nicht, was wir verehren und was wir verachten.
Wir sprechen über Kulturschlagzeilen und suchen die Haltung zur Gegenwart in der Gegenwart der Aufnahme.
Befindlichkeit schlägt Diskurs, Geschmack schlägt Argumente. Die Gegenwart flottiert in Haltungslosigkeit. In den Bruchstellen der Gegenwart stellen wir uns gemeinsam gegen bedingungslose Verehrung und bedeutungslose Verachtung. In ihrem wöchentlichen Podcast Fugengold vergolden Markus S. Kleiner und Marc T. Süß die Bruchstellen der Gegenwart mit Haltung.
Herr Fugis, in dieser Woche ist schon wieder alles anders. Ja, wir begrüßen euch nach unseren beiden Solo-Shows wieder gemeinsam. Soweit so erwartbar, so angekündigt. Allerdings wissen wir beiden nicht, worum es geht. Konkret, Marc weiß nichts von den Themen, die er verehren und verachten muss. Und ich weiß es genauso wenig. Bullshit-Bingo bei Fugengold die nächste? Nein, nein. Keine Sorge, der Februar ist der Monat der Fugengold-Transformation. Ab März bleiben wir wie Apache gleich, aber nur mit Blick auf die Fugengold-Formatänderung. In jeder vierten Monatsfolge, also in der wir uns hier gerade befinden, findet unser Blind Date mit ausgewählten Kulturschlagzeilen der jeweils letzten beiden Monate statt. Heute also aus den Monaten Februar und März. Marc bringt für mich drei Themen mit und ich bringe für Marc drei Themen mit. Und diese sechs Schlagzeilen werden von Marc und mir verehrt, verachtet. Wir finden Motti in der Gegenwart unserer Aufnahme, wir wissen ja gar nicht, was passiert, also ein Live-Motto suchen, ja. Und dann stellen wir uns sozusagen auch noch vor, naja, was hätte Marc verehrt, was hätte er verachtet, wo wird er wütend, wo kniet er sich nieder, weil er begeistert ist, wo weiß ich gar nicht, in welche Richtung er gehen wird. All das machen wir, um am Ende gemeinsam die Haltung zu diesen sechs Kulturschlagzeilen zu finden. Schaltet ein, um herauszufinden, ob ihr, oder bleibt dran besser, ob ihr Bullshit, Bingo, Resilienz braucht, starke Nerven oder beim Zuhören mitmacht und mit uns gemeinsam verehrt, verachtet und sechsmal die Haltung findet.
Liebe Fugis, ich freue mich wahnsinnig auf dieses kleine neue Miniaturformat, die goldene vierte Folge im Monat. Markus, ich kann schon mal sagen, ich bin sehr, sehr gespannt, denn ich habe dir drei Schlagzeilen mitgebracht. Ich sage natürlich noch nicht, welche es sind, aber ich kann dir sagen, worum es gehen wird. Es wird einmal um Emotionen gehen, große Emotionen. Einmal wird es ganz mystisch und okkult und einmal geht es um Terrorrentner.
Oh, Terrorrentner, da bin ich fast im Alter. Ich habe noch 17 Jahre bis in die Rente, wenn es beim Renteneinstiegsalter von 67 Jahren für meine Generation bleiben wird. Wenn man sich das so überlegt, die Distanz, die man zum Abitur hat und die Nähe, die man zum Rentenzeitalter hat. Mann, komische Zeiten. Ja, Marc, ich habe für dich auf jeden Fall ein Thema mitgebracht, das du automatisch verehren wirst. Ich habe eins mitgebracht, das du automatisch verachten wirst. Und bei anderen kann ich es wirklich nicht sagen. Okay. Ich bin bei der Musik, ich bin beim Konsum, ja, und ich bin bei nochmal der Musik, aber eher auf der Ebene des Geräts.
Oh, nicht gespannt. Des Songs. Ich bin gespannt.
Und es hat viel Banales, es hat viel Schönes, es hat nichts Aufregendes, es hat nichts Kurioses, es hat nichts Künstlerisches, es hat nichts politisch ist aber doch ein bisschen Politik, muss schon sein. Ich bin sehr gespannt.
Geil, ich freue mich wahnsinnig. Bevor wir einsteigen, wir rollen den ganz kurzen, den ganz kleinen Läufer, so eine Art akustische Fußmatte aus, statt dem großen Teppich. Markus, was war die Woche los bei dir? Wie erwischen wir dich? Wo können wir dich emotional abholen für diese Episode?
Ja, mein Herz schlägt Schlager. Ihr habt's immer schon gewusst, um die große Schlagerphilosophin Vanessa Mai zu zitieren, in ihrem 2015er Schlager-Hit Mein Herz schlägt Schlager. Ich habe mich heute für mein neues Buch mit dem Schlager des Nationalsozialismus, mit dem Schlager der Nachkriegszeit, mit dem Schlager der Weimarer Republik beschäftigt und gefragt, wie das alles nachgewirkt hat, wie das zum Wiederaufbau von Deutschland, zum Wirtschaftswunder in den 60er Jahren, in Zeiten der Studentenrevolution und so weiter, was das alles ausgelöst hat, gemacht hat. Also ich habe mich so knietief hineinfallen lassen in diese Thematik, habe wahnsinnig viel über Schlager gelernt und hoffe, dass ich morgen den Schlager überwunden haben werde, weil es in meinem neuen Buch ja nicht um Schlager geht, aber ich muss in der Vorgeschichte der Geschichte, die ich erzähle, die von 1945 bis 1969 geht, genau darin abtauchen, aber dann eben auch nochmal zurückgehen in die Zeit des Nationalsozialismus und der Weimarer Republik. Also mein Hirn ist Matsche, ich träume von Capri-Fischern, Sugar Baby und verrückten Kleidern, Fernweh und Heimatlust von Freddy Quinn und Rudi Schuritke und Katharina Valente und Lada Anders und Zara Leander.
Ja, du musst sie nicht alle nennen. Wir kriegen die Idee.
Olle.
Markus, ja. Also darum beneide ich dich nicht, wenn sonst auch um vieles. Bei uns war die Woche hier im Studio, im Mothership-Atelier einiges los. Diesen Sonntag hatten wir das erste von in diesem Jahr insgesamt 3 offenen Ateliers, offenes Studio. Das heißt, alle sind willkommen, keine VIP-Partys, keine Vernissagen oder ähnliches. Es waren alle willkommen. Wir hatten neue Arbeiten, die wir gezeigt haben. Eine Erweiterung der LA-Serie, Lotte, die hier Originale auch wieder gezeigt hat und ausgestellt hat, tolle neue Arbeiten gezeigt. Wir hatten ein fantastisches Live-Klavierkonzert. Ingo Haus, Teil der U96 Techno-Legende, hat oder arbeitet jetzt aktuell an einem Solo-Piano-Album und er hat hier weltexklusiv sozusagen ein paar Stücke davon präsentiert. Kann man als gecaptchertes Instagram Live noch nachschauen auf unserem Kanal. Ein paar davon war sensationell, war auch sehr erfolgreich. Und alle Fugis, die denken, das klingt geil, ich will in Hamburg auch mal dabei sein. Es gibt dieses Jahr noch 2 weitere offene Ateliertermine. Die können wir jetzt hier ankündigen, weil du, Markus, und zusammen mit der fantastischen Sarah Deborah Reininghaus werden am nächsten offenen Atelier hier sein. Was ihr da genau macht, das lassen wir mal im Bereich des Trailers. Aber es wird sehr, sehr gut. Das ist nämlich am Samstag, den 15. Juni diesen Jahres. Könnt ihr euch jetzt schon ein dickes, fettes Kreuz im Kalender machen. Kommt nach Hamburg, kommt ins Mothership. Und das dritte offene Atelier wird am 16. November diesen Jahres stattfinden. Da wird zu Gast sein, der Autor Frank Berzbach wird hier ein bisschen was lesen und es wird auch Live-Musik geben. Und ja, wer Bock hat, kommt einfach vorbei und kann Musik und Kunst und spannende andere Sachen sehen. Aber genug von unseren News, Markus. Wir haben echte, große, vielleicht weltbewegende, vielleicht auch nur ein bisschen die Kulturbranche kitzelnde News mitgebracht. Darf ich anfangen? Du hast so eine schöne Rampe gebaut. Ich will mit meiner ersten Schlagzeile anfangen. Die erste. Diese erste Schlagzeile holt dich aus deinem aktuellen Moment eigentlich genau ab. Das ist eine Meldung von Horizont Online, dpa. Die Meldung ist taufrisch, ist von Dienstag, dem 5. März. Und ich habe schon gesagt, es geht um Terrorrentner. Nein, es geht nicht um weitere RAF-Terroristinnen, sondern um was ganz anderes. Nämlich ab 19. März im Verkauf. Volksmusikduo Marianne und Michael kündigt eigene Zeitschrift an. Lass mich dir, bevor du vom Stuhl fällst, ich will einen kleinen Einstieg finden.
Nein!
Ich habe doch gesagt, das holte ich heute genau ab. Also ein Reminder für alle Fugis, die zu hip sind, um das zu kennen. Marianne und Michael sind ein deutsches Moderatoren- und Gesangsduo, der, so heißt es in ihrem Wikipedia-Eintrag, volkstümlichen Musik. Es besteht aus dem Ehepaar Adolf Michael Hartl und Marianne Hartl. Die beiden haben sich 1973 kennengelernt und ihr erstes gemeinsames Engagement erhalten. Sie nahmen 1986 am ersten Grand Prix der Volksmusik teil und erreichten mit ihrem Lied den 11. Platz. Wenn ihr euch fragt, wie sieht das Oeuvre von den beiden aus? Die beiden haben Hits geschaffen wie Ich lieb die Heimat, meine Berge oder Lieder so schön wie die Heimat oder Germany is Schee oder Unser Land. Um aus der Newsmeldung zu zitieren, nach 50 Jahren gemeinsamer Karriere hat sich das Volksmusikduo Marianne und Michael Hartl seinen Abschied von der Bühne angekündigt. Noch läuft die letzte Tournee, da gibt es ein neues Projekt. Die beiden gestalten eine neue Zeitschrift unter dem Titel Marianne und Michael, die Illustrierte. Sie werden von der VNR Group in Bonn, Bad Godesberg herausgegeben und sollen nach Angaben des Verlages erstmal am 19. März Kalenderkreuzchen am Kiosk zu haben sein. Und jetzt halte ich fest, das Volksmusikduo will in den Beitragen persönliche Erlebnisse und Erfahrungen aus seiner 50-jährigen gemeinsamen Lebensgeschichte einbringen. Zum Beispiel, wie Michael Hartl es auch nach seiner Umstellung der Lebensweise nach seinem Schlaganfall vor 2 Jahren schaffte, wieder auf die Beine zu kommen und auf der Bühne zu stehen. Die Zeitschrift mit einer ersten Auflage von 100.000 soll mehrmals erscheinen, sagt ein Verlagssprecher. Markus, was macht das mit dir?
Nein, Satan, weiche von mir.
Ich muss mal kurz Weihwasser in
den Exorzismus, ja.
Diesmal in Form eines Peroni.
Einer sehr seltenen, wichtigen Momente, wo man erstmal durchspülen muss.
Puh, jetzt geht's mir besser, mein Lieber. Also das ist ein Thema der Verachtung, eindeutig Surprise. Der Verachtung. Das ist auch sehr eindeutig. Mein Motto der Verachtung lautet gerade ausgedacht, Heimatlust zum Kotzen. Das ist sozusagen das, was mir sofort eingefallen ist als allererstes.
Sehr geil.
Heimatlust zum Kotzen, ja.
Nehme ich.
Marianne und Michael haben ja wie ganz viele der Volksmusik Stars und Starinnen Kultfaktor. Ja, sie sind mit der Geschichte der Volksmusik nicht nur in Deutschland, sondern im deutschsprachigen Raum zutiefst verwurzelt und stehen für das zutiefst Konservative, zumindest in diesen drei Ländern. Sie repräsentieren den Konservatismus wie kaum ein anderes Paar. Sie repräsentieren traditionelle Geschlechterrollenmodelle, sie präsentieren no jokes, no fun, sie zeigen, dass die Unterhaltungsindustrie im Spielbereich der Volksmusik komplett ironiefrei, spaßbefreit und durchaus einen Konservatismus huldigt, auch einen Heimatkult huldigt, der nicht nur in diesen Zeiten, sondern auch wenn man so mal viele Jahrzehnte zurückgeht, in politisch sehr problematischen Zeiten eine Bindung an ein Land, an eine Region, an eine Heimat, ja, oder eine Vorstellung von Heimat produziert und immer wieder stärkt, die ich als nicht nur unzeitgemäß halte, sondern als eine Brutstätte, so wie das bei Peter Alexander früher die kleine Kneipe war, für Neurechte, Altrechte, protofaschistische Gedanken. Deshalb sage ich Nein zu Marianne und Michael, Nein zu der neuen Zeitschrift und ey Leute, wir sind doch im digitalen Zeitalter, ihr kauft doch keinen Print mehr, lasst das doch mal sein und so weiter. Hey und digital im Rentenalter, das sollte man auch nicht mehr machen und so weiter. Also von daher nein, Heimatlust zum Kotzen, Frust am laufenden Band, Punkt.
Fantastisch. Dem kann ich mich nur anschließen, Markus. Erzähl, was hast du mitgebracht?
Ihr Lieben, ich muss mich jetzt mal wieder sammeln. Ich habe Marc eine Schlagzeile und euch natürlich eine Schlagzeile mitgebracht vom 27. Februar diesen Jahres aus Spiegel Online, aus der Kulturrubrik. Und die Schlagzeile lautet, oder der Teaser zum Artikel lautet: Schimpfwort im Liedtext, deutscher ESC-Beitrag muss geändert werden. Sänger Isaac muss noch einmal an seinen ESC-Song ran. In dem deutschen Beitrag Always on the Run kam ein Schimpfwort vor, das vom Reglement des Wettbewerbs verboten ist. No one gives a shit about what's soon to come. Niemand schert sich darum, was uns bald ins Haus steht. So lautet bislang eine Zeile in dem Song Always on the Run, mit dem Sänger Isaac für Deutschland beim Eurovision Song Contest antreten wird. Nun muss sich Isaac eine andere Formulierung für dieselbe Botschaft überlegen. Laut ESC-Reglement sind nämlich Schimpfwörter wie Shit verboten. Zitat: Texte, Ansprachen und Gesten politischer Natur sind während des Contests untersagt. Zitat Ende, heißt es dazu in den Regeln. Wieder Zitat: Dies gilt ebenso für Texte oder eine Bühnenshow, die den Wettbewerb allgemein in Misskredit bringen könnte oder Werbung für Unternehmen, Produkte und Dienstleistungen machen. Zitat Ende. Für Isaac, der mit vollständigem Namen Isaac Guderian heißt, scheint das keine größere Hürde darzustellen. Zitat: Da kommt dann irgendwie so ein Tsch oder so. Zitat Ende, sagt er dem Portal Schlager.de. Zitat: Wir haben uns Gedanken darüber gemacht. Wir haben es auch zensiert. Das kriegen wir hin. Kein Problem. Zitat Ende. Und das war deine erste Schlagzeile in unserem Kulturschlagzeilen-Special.
Grundgütige, also mein Motto dazu wäre wohl eher, ESC finde ich, bei ESC bin ich always geil on the run, auf der Flucht vor dem Schlager-Pop-Trash, der da abgeliefert wird. Was für eine Schlagzeile. Ich hatte schon kurz überlegt, wie politisch es wird beim ESC. Schön, dass wir über den deutschen Beitrag sprechen, der lässt sich einfacher in ein Motto verpacken und verhandeln hier. Ja, was soll man dazu sagen? Also ich glaube, wenn irgendwas den ESC in Misskredit gebracht hat oder auch in Zukunft bringt, dann wird es nicht das eine Wort Shit in dem Songtext von Isaac sein.
Wenn der Text scheiße ist und die Musik, ist das Wort Shit eigentlich auch egal. Genau. Aber ich will ja nicht kommentieren, es ist das ja ist deine Schlagzeile.
Du darfst dich jederzeit auf was loswerden. Markus, mein Lieber, wir bleiben bei der Musik. Ich habe dir noch eine mitgebracht. Und zwar eine Schlagzeile vom 3.3., auch recht aktuell. Und wir bleiben im Spiegel, Spiegel Online, spiegel.de. Und zwar neue Studie. Live-Musik ist viel emotionaler als Musik aus der Konserve. Kontext: Musik im Stream oder vom Tonträger hören, anstatt viel Geld für Konzertkarten auszugeben, geht natürlich, ist aber für das Emotionszentrum im Gehirn kein Ersatz. Das zeigt eine neue Studie aus der Schweiz. Ich fasse kurz zusammen, worum es geht. Es geht darum, dass ein Team um Sascha Frühholz vom Psychologischen Institut der Universität Zürich in einer Studie nachgewiesen hat, dass die Gehirnaktivität der Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim gleichen Klavierstück, einmal live, einmal von Aufnahme, sehr, sehr unterschiedlich war. Und das lag daran, dass es so eine Art Rückkopplungsschleife gab zwischen dem Publikum und dem Performer. Das ist natürlich für uns Live-Musik-Aficionados keine wirkliche Neuigkeit in der Schlagzeile, aber ich finde es extrem spannend, dass sie das untersucht haben und bin gespannt, was diese Erkenntnisse mit dem Musikmarkt jetzt machen.
Oh boy, es ist wieder ein Thema der Verachtung. Mein Motto der Verachtung lautet: Plattitüden aller Länder, vereinigt euch. Also, was für eine Studie soll das sein? Also ganz ehrlich, also das wird natürlich alles wissenschaftlich korrekt sein, das werden kluge Leute sein, das wird alles sehr seriös abgelaufen sein, aber come on, wofür brauche ich denn eine Studie, wofür brauche ich Forschungsmittel, um die Aussage zu treffen, dass Live-Musik geiler ist als Musik vom Stream. Ey, oh boy. Also wie banal, wie platt kann man denn sein? Und gibt's nicht wirklich spannendere Felder, dass dann neurologisch was passiert, dass Endorphine ausgeschüttet werden und so weiter? Meine Herren, also das ist nun was, was ich 2024 also nun wirklich nicht hören muss und das überhaupt keinen Mehrwert hat. Das noch nicht mal, das ist total geil, das muss ich euch dazu sagen. Ich habe diese Schlagzeile eigentlich auch für dich ausgesucht. Also ich habe sie überlegt, aber ich dachte, das ist vielleicht zu naheliegend, dass du mir die stellst, weil das ist ja so ein bisschen unser Game halt, dass wir gucken müssen, dass wir nicht die gleichen Schlagzeilen raussuchen. Wir kennen uns halt wahnsinnig gut und dann wissen wir, wo der andere drauf anspringt und so weiter. Aber das ist für mich wirklich Thema der Verachtung. Ich möchte, wenn ich über Musikforschung lese, möchte ich wirklich relevante, neue Ergebnisse haben. Die Musikpsychologie zum Beispiel ist schon ein wahnsinnig breit aufgestelltes Feld, das extrem spannende Studien hat und so weiter, auch international gesehen. Und all diese Momente, das darf man ja auch nicht vergessen, sind wiederum interkulturell auch total einseitig, weil man sagt, okay, welchen Musikmarkt habt ihr erforscht? Also ne, wir haben jetzt beide die Studie nicht gelesen, wir beziehen uns ja nur auf Schlagzeilen. Das ist ja sozusagen das Spiel unserer Vorbereitung. Und ich würde schon sagen, dass natürlich auch die Musikwahrnehmung, also wie jetzt, sagen wir mal, Beyoncé wirkt, natürlich auch interkulturell unterschiedlich ist und dass Musik nicht etwas ist, was vielleicht sowas Transzendentes einnimmt oder über allem steht. Vielleicht ist es aber auch so, das müsste man, wenn dann aber eben auch solide erforschen. Die Frage ist, was das für einen Mehrwert hat. Ich glaube, auf der ganzen Welt ist die niemand sozusagen davon überzeugt, dass Live-Musik schlechter ist als Musik ja vom Vinyl, von der CD, aus dem Stream. Verachtung für dieses Plattitüden-Karussell.
Fantastisch.
Ja, ihr Lieben, jetzt wird es etwas länger, ja, weil es geht um die kurze Geschichte des langen Konsums. Marc ist ja so ein Marketing-Fuzzi, er macht viel so mit Markenkommunikationsquatsch, dann macht er immer so Corporate Identity, so die Marke hier, die Marke da, die Marke dort, juhu, juhu, so ein neoliberaler Agent, ja, da ist er ja, weißt du, und ich verachte das ja alles zutiefst, wenn ich ihn nicht so lieben würde, müsste ich ihn verachten und so weiter, für seine Tätigkeit, nicht für ihn als Mensch, da ist er fantastisch und steht über allem drüber, naja, und ich habe mir überlegt, okay, das könnte was für dich sein. Es ist aus der Taz vom 3.2.24 und zwar von der Kulturredakteurin Beate Scheder. Noch einmal ins KDW. Bühnen unter Samtvorhängen. Das Kaufhaus des Westens ist insolvent. Hingehen und sich umschauen lohnt sich vor allem im zweiten Stock. Als es während der Corona-Pandemie wieder möglich war, ins Berliner Kaufhaus KDW zu gehen, musste man dafür ein Zeitfenster buchen, das einen Aufenthalt von 2 Stunden erlaubte. Eingehalten hat das vermutlich niemand. Noch verlockender, betörender als sonst schon war die Wirkung all der warenförmigen Versuchungen in jener ereignislosen Zeit. Und zwar egal, ob und wie viel man am Ende wirklich gekauft hat. Das KDW steht nämlich für Luxus, aber für einen, der niemanden von vornherein ausschließt. Natürlich zieht es die Reichen und Schönen in den Konsumtempel am Wittenbergplatz, aber zumindest, um mal gucken zu kommen, auch alle anderen. Sie alle sollen sich da auf den rund 60.000 Quadratmetern Fläche sinnlich betören lassen und währenddessen, so das Kalkül, mehr Geld ausgeben, als sie vorhatten. Aufgegangen scheint dieses zuletzt nicht mehr ganz zu sein, zumindest nicht in dem ausreichenden Maße, um die, Zitat, exorbitant hohen Mieten, Zitat Ende, für die Immobilie stemmen zu können. Das KDW musste Insolvenz anmelden. Um die üblichen Probleme von Kaufhäusern geht es dabei nicht. Natürlich kann man im KDW auch Socken, Butter oder einen Salzstreuer kaufen. Für solche notwendigen Anschaffungen ist es aber eigentlich nicht gedacht. Online-Shopping etwa könnte einen Besuch vor Ort niemals ersetzen. Es geht einzig und allein ums analoge Erleben. Dazu gehört für NostalgikerInnen auch der teilweise noch vorhandene trutschige Charme des alten Westberlins. Seit ein paar Jahren befindet sich der schönste Ort aber im zweiten Stock bei der Damenmode. Im Januar 2016 hat dort die erste Phase der Renovierung des Hauses begonnen. Die iranisch-französische Designerin India Madhavi widmete sich jenen Quadranten. Das KDW hatte für den Umbau das Haus in solche unterteilt, die nach und nach von jeweils dafür ausgewählten Kreativen umgestaltet wurden. Madhavi also, die Frau übrigens, die dafür verantwortlich ist, dass vor ein paar Jahren alle auf einmal rosafarbene Sofas wollten, legte, inspiriert von der Formenlehre des Bauhauses, geometrische Linien in Schwarz-Weiß aus samt Margarita-Kunststein als Fußboden aus, ja? Diese Musterungen setzte sich in der Wandverkleidung der Verkaufsnischen fort. Dazu kombinierte die Designerin Samtvorhänge, die sich so hübsch in Falten legen, als würden sie nicht einfach Wände verbergen, sondern sich hinter ihnen ganze Bühnen öffnen. Duftiges Puderrosa, etwa als Teppichboden, und zartes Lindgrün dominieren in einer Palette aus Farben wie aus einem Visconti-Film. Es gibt Spiegel mit abgerundeten Ecken, niedliche Sitzgruppen und Kleiderstangen aus dreifachen Messingböden. Gefeiert wurde die neue Einrichtung damals mit einer Party während der Fashion Week im Januar 2017. Lars Eidinger legte auf. Lars Eidinger. Stars und Sternchen prosteten sich Champagner zu. Eine Weile her ist das schon. Das pastellfarbene Auslegeware leider den Nachteil hat, dass sie schnell verdreckt, schon gar, wenn tatsächlich Zehntausende mit Straßenschuhen darüber hinweglatschen, kann man mittlerweile sehen. Um praktische Fragen geht es bekanntlich aber nie im KDW. Irgendwie passt das also, und vielleicht gibt es nach der Rettung des Hauses ja auch etwas Budget für ein paar neue Teppiche.
Oh, Markus, was ist das für eine fucking Perle? Oh, entschuldige, jetzt ist mein ESC-Beitrag geplatzt. Nein, ja, also ich glaube aber, du hast einen Fehler gemacht beim Vorlesen. Entweder hast du dich in der Autorin vertan, das muss doch die FDP-Ortsvorständin gewesen sein, oder du hast irgendwie die Zeitung mit so einem Editorial-Blättchen verwechselt, wo dann für Unternehmen geschrieben wird, oder? Oder hast du da, war das richtig?
Ich habe das geprüft, es ist tatsächlich auch noch online abrufbar. Wir verlinken, liebe Fugis, wir verlinken alle Artikel, die wir hier euch vorstellen, dass ihr nicht denkt, wir hätten uns die selber ausgedacht und eben uns zugespielt und so weiter. Es ist all das nicht, was du denkst,
Mann. Unfucking fassbar. Naja, also so ein neoliberaler Liebesbrief an die Konsumkultur habe ich selten gehört und erst recht nicht in der FAZ. Naja, also ich finde es...
In der Taz, nicht in der FAZ.
In der Taz. Entschuldige, wenn ich lispel oder mich versprach... noch wilder in der Taz. Noch wilder. Ja, also ich finde es krass, mit welchen Begriffen hier um sich geworfen wird. Mal ganz im Ernst. Ihr seht schon, der Pfad geht steil Richtung Verachtung, wenn auch mit Tränen vor Lachen in den Augen. Aber hier wird tatsächlich von Inklusion, dieses Wort fällt in diesem scheiß teuren Luxuskaufhaus. Und wie verächtlich ist es, die Leute da zum Gucken hin einzuladen, nach dem Motto, schaut mal, was ihr euch nie werdet leisten können. Vielleicht könnt ihr einen scheiß Macaron für 10 Euro euch als teure Glotzer-Currywurst da reinziehen, aber mehr gibt es auch nicht für euch. Und dann dieser sexualisierte Konsumrausch, sinnlich betören, und ihr müsst bitte mehr Geld ausgeben, und das sind so sexy Produkte, die hier wirklich wahnsinnig schmacko verkauft werden. Also ein irrer Text, ein irres Stück, muss ich sagen. Schade, dass das mit dem Geld ausgeben nicht geklappt hat. Schade, dass dieser Konsumtempel jetzt scheinbar schließen muss, dass wir nicht mehr das Analoge erleben können, dass wir nicht in Nostalgie mehr schwelgen können ohne das KDW. Mein Motto der Verachtung kann einfach nur lauten: Kauf dich wund, solange es noch geht. KDW.
Halleluja.
Jesus Christ, was für eine geile Perle, mein Lieber. Okay, ja. Du hast einen Deep Dive angekündigt. Ich habe auch einen Deep Dive für dich.
Ich bitte darum.
Schnall die Socken fest. Ich glaube nicht, es wird besser. Und zwar, das ist aus Februar, Ende Februar, 24.02. kam in Bayern 2, lässt sich auf der Seite noch nachvollziehen. Und zwar die Schlagzeile lautet: Netzphänomen Witch Talk, Lebenshilfe von der guten Hexe. Es geht um einen Artikel von Paula Hansel. Ich möchte zitieren: Hexen und Zaubersprüche sind für die meisten... Fugis, ihr müsstet Markus sehen, entschuldige. Hexen und Zaubersprüche sind für die meisten Menschen eine Kindheitserinnerung oder Stoff für Fantasy- und Horrorfilme. Für manche aber sind magische Rituale eine Art der spirituellen Orientierung, wie ein aktueller Social-Media-Trend zeigt. Ich will mit dir in diesen Text einsteigen, Markus, weil es ist zu relevant, als dass wir das in Kürze abhaken können. Mein persönlicher Lieblingsinfluencer dieses Monats, halte ich fest, heißt Shisha Rainbow. Und um die geht es. Shisha Rainbow reitet nicht auf einem Besen, sondern auf einer Welle der Aufmerksamkeit. Eins mit Sternchen auch für diese Headlines. Fast 130.000 Menschen verfolgen ihr Hexendasein auf TikTok. Sie ist damit in sozialen Medien die deutschsprachige Hexe mit der größten Reichweite. Das Hexen liege zwar in ihrer Familie, sagt Shisha. Erlernen könne es aber jeder. Hexerei ist ein sehr selbstbestimmter, selbstermächtigender Glaube, der jeden für sich nutzen kann und zelebrieren kann. Wie geht das? Zeigt die selbsternannte Hexe durch Witch Talk. Kurze Videos mit Kerzen, Rauch und bunten Kristallen. In den Händen halten die meisten jungen Frauen zum Beispiel Tarotkarten oder Kräuterbündel. Sie erklären Rituale und Sprüche gegen Liebeskummer, Geldsorgen oder Stress. Probleme, die sie durch Zauber, auch verbunden mit Wunschdenken, lösen lassen. Davon sind zumindest die selbsternannten Hexen überzeugt. Jetzt geht der Text wenigstens etwas ordnend noch weiter. Ganz harmlos ist Witch Talk nicht, sagt die Theologin und Weltanschauungsexpertin Claudia Jetter. Sobald Heilversprechen mit im Spiel sind, ist es dann natürlich hochproblematisch. Liebeszauber und schwarze Magie sind problematisch, wenn letztendlich fokussiert man sich auf etwas Negatives und Zerstörerisches. Dieser Artikel ist noch lange und geht wirklich in die Tiefe. Ich will mit dir und den Fugis aber kurz, damit du wieder etwas Haltung finden kannst und die Tränen trocknen kannst. Ich will euch kurz in dieses Rabbit Hole mitnehmen, in das ich dann reingesprungen bin, nämlich Shisha Rainbow. Shisha Rainbow ist auf Instagram, Shisha Rainbow ist auf Twitch, Shisha Rainbow ist auf YouTube, Shisha Rainbow ist auf TikTok und am wichtigsten, Shisha Rainbow ist auf Patreon. Für nur 50 € im Monat kannst du da nämlich die Hexenschule besuchen und da gibt es die richtigen Clickbait-Inhalte, so wie Sexmagie oder Eiaura lesen. Der Kern ist Energiearbeit, was sie sagt. In Wirklichkeit geht's aber, glaube ich, nicht nur um Energiearbeit, sondern auch ein bisschen um Konsum. Mal gucken, für dich als Autorin ganz spannend, es gibt natürlich ein Shisha Rainbow Buch, das habe ich leider nicht mehr geschafft, dir im Vorfeld zu schicken, sollte ja auch eine Überraschung sein.
Schade.
Das Buch heißt Fuck.
Zum Geburtstag.
Ja, das Buch heißt Fuck the Universe, wie du die Macht deiner Emotionen nutzt, um alles zu manifestieren, was du je wolltest. Das ist übrigens im Unum Verlag entstanden, das ist das neue spirituelle Label von Gräfe und Unser. Sie hat übrigens interessanterweise auf ihrer Webseite einen Menüpunkt Kritik. Da spricht sie als eine der wenigen Influencer, die ich kenne, von sich aus schon über Radikalisierung, Missionierung, Abgrenzung von Heilversprechen und natürlich um die eigene Preisgestaltung. Am Ende des Tages geht es hier um Esoterik als Geschäftsmodell. Aber bevor ich mich versteige, Markus, voilà, das war meine letzte Headline für dich.
Na? Oh, Marc, fantastisch ausgesucht. Du markierst mich damit mit deinen drei Beispielen, weil du natürlich weißt, dass ich heute meinen Triple habe. Ich habe die Triple-Verachtung. Das kann man ja nicht verehren. Also mein Motto der Verachtung lautet Hex, Hex und du bist weg. ich habe eine große Verehrung für Hexen. Für das Okkulte, für auch okkulte Praktiken, für Magie, für diese Form auch der Spiritualität, ja, auch wenn man sich zum Beispiel mit dem Teufel auseinandersetzt und so weiter, ist es ganz ähnlich, so der, ne, auch mit Hexenmeister, was ist da los? Ganz wichtig, ganz spannend bei Hexen, die Frage des Feminismus, avant la lettre, ja, auch sozusagen die Machtposition, die dann bekämpft werden musste, ja, auch dieses Moment der Femizide, die wir hatten in der Geschichte mit dem Hexenhammer, ja, mit der Hexenverfolgung und so weiter. Also ich habe eine ganz große Verehrung und Wertschätzung und ein Interesse an diesem Thema. Viele Filme, die ich schätze, zum Beispiel The Lords of Salem, ja, ein fantastischer Film, ja, der also auch in diese Thematik einsteigt und so weiter. Also natürlich gibt's auch die Folk-Horror, The Witch, finde ich auch fantastischen Film, kann ich allen sehr, sehr empfehlen. Grandioses Kino, Folk-Horror ist ja auch ein super spannendes Genre, ja. Auf jeden Fall, all das ist in der großen Wertschätzung. Das, was da ist, ist Esoterik, Bullshit, kombiniert mit einer Sexualisierungsstrategie. Natürlich wird es dann auch Onlyfans. Wahrscheinlich gibt es dann auch die Hexen-Sextoys und so weiter oder auch bestimmte Hexen-Sexpraktiken und so. Das ist ja alles in Ordnung. Wer da Bock drauf hat, wer sich jetzt reinziehen will, wer da Kohle für ausgeben will, kann das ja alles machen, aber das sozusagen, wie du beschreibst, Spiritualität, Esoterik als Geschäftsmodell, ist was, was ich komplett ablehne, was ich zynisch, widerlich finde. Und diese Personen, die das machen, denen ist doch egal, ob sie HexInnen sind, ja, oder ob sie Waschmittel verkaufen oder sonstige Sachen. Das ist dann egal, das hat nichts mit Haltung zu tun, sondern es ist eine reine Instrumentalisierung eines Themas, das dann auch noch gesagt wird, jede und jeder kann es machen und tun und so weiter. Das ist ja auch noch so, ja klar, das ist so wie beim KDW. Ja klar, alle können rein, aber nur die wenigsten können sich was leisten. Ja. So, und das ist dann auch so eine Strategie und das ist dann so eine, fast schon so eine Coaching-Geschichte. Also sie ist Hexinnen-Coachin. Ja, und buche meinen Kurs und du wirst auch eine super Hexin und dann machst du wieder und so weiter. Also das ist eine völlige Banalisierung und Pervertierung von dem, was Hexen in der Kulturgeschichte, in der Gesellschaftsgeschichte und so weiter für eine Relevanz, für eine Bedeutung haben, wie eng sie mit einer, ja, auch Kritik an rationalen Mustern, an Machtmustern und so weiter zusammenhängen. Ja. Und welche Rolle sie zum Beispiel auch spielen in der Gothic Culture, in der Horrorkultur und so weiter. Also das ist sozusagen genau das Gegenteil davon. Man setzt sich eben auf ein Geschäftsmodell auf und denkt, yeah, we do it. Und Social Media macht's möglich. Das ist eine Sinne Basisdemokratie. Alle können, wenn sie wollen und wenn irgendwie sie ein Publikum finden. Wenn sie die erfolgreichste ist, weiß ich, dass ich ja wahrscheinlich jetzt zwei Hörner bekomme oder so, wenn es ausgestrahlt wird morgen. Das ist in Ordnung, in meinem Alter sowieso egal. Man sieht immer scheiße aus, jeden Morgen, jeden Tag, jeden Mittag. So ist das nun mal halt im Leben eines alten weißen Mannes. Pfui, pfui, pfui. Also von daher Verachtung, Verachtung, Verachtung und du hast mich zum Bad Guy gemacht, wieder einmal, wie so oft in unserer langen Fungold-Geschichte. Verachtung, Verachtung, Verachtung. Hex, Hex, Hex und du bist weg.
Fantastisch, mein Lieber. Ich muss ein Sternchen-Thema der Verachtung übrigens noch dazu bringen. Ich schließe mich all dem an, was du gesagt hast. Ich habe nämlich auch eine große Liebe eigentlich für diese Themen, so wie du es auch gesagt hast. Es gibt aber einen besonders scheußlichen Untertrend von diesem Witch Talk und anderem, nämlich wenn dann irgendwelche vielleicht auch deutschsprachigen weißen Hexinnen, wie sie sich nennen, oder Hexen, dann zum Beispiel über Voodoo sprechen oder entsprechende Voodoo-Puppen im Shop haben. Also muss man bei manchen Themen nicht immer gleich diese kulturelle Aneignungsthemen aufmachen. Hier finde ich extrem schon und das passt hier irgendwie überhaupt alles gar nicht. Und deswegen, ich dachte mir, dass das ein Aufregerthema wird, aber gleichzeitig fand ich es brüllend komisch.
Ich bin mir jetzt total sicher, dass wir beide hier nicht mit Triple-Triple rausgehen, weil ich habe ja noch eine Schlagzeile für dich. Ich hätte mir auch so viel Liebe für mich gewünscht, wie ich sie jetzt für dich habe und dir zeige. Aber liebe Fugis, ihr seht, wie er wirklich ist. Dieser Marc Thaddäus, Marken, ich spare mir die Ergänzung, Marken, Punkt, 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 süß. Gehen wir lieber auf die schönen Dinge ein, weil ich bin der Gute eigentlich. Ich bin der Liebe, ich bin der Nette, ich bin der Versöhnliche und so weiter. Ich habe nicht wie Marc Thaddäus süß den Krieg in mir. Ich habe nur Liebe, Liebe, Liebe in mir. Ich hätte jetzt fast angefangen wieder zu singen, aber wir lassen das. Also diese Schlagzeile ist vom 21.02.2024. Sie stammt aus der 03er-Ausgabe des Musikexpresses. Und es ist die Kolumne von dem wunderbaren, von dem einzigartigen, von dem großartigen Musikreflektor Jan Müller von Tokotronic. Und sie hat den schönen Titel, warum es okay ist, anderen im öffentlichen Raum seine Musik aufzudrängen. Jan Müller erklärt, warum er sich auf Berlins Straßen über junge und alte Leute mit Boombox freut. 1979 erfand Sony den Walkman. Ich weiß nicht mehr genau, ab wann ich das erste Gerät besaß, aber ich erinnere mich noch an den Flash, den ich erlebte, als ich zum ersten Mal mit Kopfhörern und Musik durch Hamburg Straßen ging. Es fühlte sich an wie im Film. Ich konnte die Stimmung dieses Films durch die Wahl der Musik, die sich auf den von mir eingelegten Tapes befand, bestimmen. Und so lief ich ab dann meist mit den Dead Kennedys, X-Ray Specs, den Specials oder den Fehlfarben auf den Ohren durch die Gegend. In den U-Bahnen der Stadt waren damals Plakate angebracht. Jetzt zitiert er diese Plakate. Aus dem Walkman tönt es grell, dem Nachbarn juckt's im Trommelfell. Zitat Ende. Ich denke, ich bin dann damals mit meiner Musik die Lautstärke immer auf 10 aufgedreht, ziemlich vielen Leuten auf die Nerven gegangen. Aber es war nicht nur meine Schuld. Die Kopfhörertechnik war damals noch nicht so ausgeklügelt wie heutzutage. Der Sound strahlte mit voller Kraft auch nach außen. Es gibt zu viel Hässlichkeit, zu viel Lärm und zu viel Verschmutzung durch ungewollte Musik. Dieses Problem hat sich heute relativiert. Und wenn ich mich umschaue, zum Beispiel in der U-Bahn, dann bin ich schon froh, wenn jemand nur Musik hört und nicht auch noch zusätzlich in sein Handy starrt. Der Wunsch nach Abschirmung ist ohnehin verständlich. Es gibt zu viel Hässlichkeit, zu viel Lärm und zu viel Verschmutzung durch ungewollte Musik. Boomboxes waren Meisterwerke des Produktdesigns. Bei all den Kopfhörern, Walkman, MP3-Playern, iPods und Smartphones und der mit ihnen verbundenen Abkapselung von der Umwelt vergessen wir manchmal, dass es ja auch schon immer einen Gegentrend gab. Bevor der Walkman erfunden wurde, gab es bereits seit den 70er Jahren die Boomboxes. Seinerzeit wurden sie oft zweifelhaft als Ghetto-Blaster bezeichnet. Sie waren wichtig für die Hip-Hop-Kultur. Die Boomboxes waren Meisterwerke des Produktdesigns. Silbern, glitzernd, zum Teil mit 2 Tape-Decks, 4 Boxen und voller Equalizer. Und sie waren so schwer, dass sie sich am besten auf der Schulter tragend befördern ließen. Der Batterieverbrauch historischer Boomboxes war enorm. Das ist heute im Akku-Zeitalter nicht mehr das Problem, aber ästhetisch betrachtet sind die heutigen Bluetooth-Geräte ihren analogen Vorfahren weit unterlegen. Trotzdem, ich spitze die Ohren, wenn Jugendliche mit ihr durch den Park oder die Straßen laufen und freue mich, es sind ihre Zwänge, die sie mit Füßen treten. In Pandemiezeiten gab es zumindest hier in Berlin ein seltsames Phänomen. Einzelne ältere Herren bewegten sich mit einer laut aufgedrehten Boombox im Rucksack durch die Stadt. Was für Musik sie hörten, weiß ich nicht mehr ganz genau. Vielleicht war es Goa oder EDM oder was weiß ich. Entweder fuhren sie langsam auf einem breit bereiften Fahrrad durch die Straßen oder aber sie liefen zügig. Gerne hätte ich sie angesprochen und nach der Idee, die hinter ihrem Auftritt stand, gefragt, aber bevor ich den Entschluss fassen konnte, waren sie schon wieder weg. Bilanzziehend denke ich, es ist schon irgendwie in Ordnung, anderen Menschen im öffentlichen Raum seine Musik aufzudrängen. Aber bitte ohne kommerziellen Hintersinn und bitte, bitte, bitte nie in der Natur. Auf einer Wanderung saßen mir letztens 4 Menschen in Funktionskleidung und mit Boombox im Nacken. Es lief irgendein nerviger Dreck, aber hier im Grünen hätte vermutlich sogar der Gesang von Caruso gestört. Selbstredend quatschten sie außerdem auch noch laut in die Musik hinein. Schämt euch, sangen die Vögel von den Bäumen herunter.
Alright, also Markus, du weißt ja, Liebe geht ja raus für Musikthemen. Liebe geht vor allen Dingen raus an Jan Müller. Wir hatten ja im April die Loslabern-Folge. Da ging es um den fantastischen Reflektor-Podcast. Yes. Dass ich jetzt aber Verehrung für diesen Artikel habe, bin ich mir noch nicht so sicher. Ich muss mal laut drauf rumdenken. Also nicht in der Natur als Einschränkung. Naja, okay. Es ist ja eine Liebeserklärung an die Boombox. Die verstehe ich natürlich als Pose aus Pop und Subkultur. Ich verstehe diesen Artikel. Ob ich ihn fühle, darüber verhandle ich gerade, weil wenn das okay ist, was ist nicht okay? Wie ist es mit tiefer gelegten Autos, die im Kreis fahren in der Innenstadt und uns auch ihren Musikgeschmack meistens recht amtlich um die Ohren fegen? Bin ich auch kein großer Fan davon. Ich weiß nicht, ob auf diesen Boomboxen im öffentlichen Raum wirklich nur Hamburger Schule läuft oder ob da nicht auch manchmal einfach Scheiß läuft. Also, dass da Zwänge mit Füßen getreten werden, wenn Jugendliche im Park ihre Musik hören, ist natürlich ein urromantischer Gedanke von auch natürlich einem Profimusiker, von jemandem, der mit vollem mit voller Leib und Seele irgendwie für dieses Thema brennt. Ob jetzt in irgendwelchen Fahrradkörbchen von alten Herren, die Boomboxen auch ihre Musik abspielen müssen. Ich bin noch nicht so ganz bei ihm. Ich bin auch nicht bei ihm, dass das Produktdesign ein Meisterwerk ist von Boomboxen, vor allen Dingen nicht in der Zeit, in der ich aufgewachsen bin, in den 90ern. Da waren das harte Plastikmüllanfälle mit blauem LED. Ich muss sagen, das Thema Boombox, da komme ich auch zu meinem ambivalenten, bis in die Verachtung leicht kippenden Motto für dieses Thema. Boombox, bei der Idee ist mein Akku zumindest leer.
Ja, geil, da haben wir zweimal dreimal Verachtung. Ja. Das ist abgefahren. Lieber Jan, ich kann für den Jungen hier nichts. Ne? Ich kann für Marc Thaddäus Süß nicht. Man kann ihm die schönsten Dinge hinlegen. Er sieht sie halt nicht durch seine Brille, weil er sich unregelmäßig die Brillengläser putzt. Jan, es tut mir wahnsinnig leid. Ich habe alles versucht. Ja, meine Liebe gehört dem Artikel und den Boomboxes, aber nur wenn die Musik stimmt. Also das ist meine salty Verehrung. Aber ich bin ja gar nicht dran. Es geht ja gar nicht darum. Ihr Lieben, trotz allem, ihr habt gesehen, wir haben jetzt also spontan uns Dinge präsentiert und wir haben uns hier, sind wir uns einig, dass wir nicht einig sind mit dem, was wir uns präsentiert haben. Das ist ein schönes Ergebnis, aber nichtsdestotrotz, Fugengold lebt eben auch davon und das ist unser Kernziel, die Haltung zur Gegenwart zu entwickeln und deshalb kommen wir zusammenfassend in unsere Abschlussrubrik, die Haltung.
Die Stimme der Verehrung und der Verachtung ist die Gegenwart. Und ohne Haltung fallen wir aus der Gegenwart.
Markus, ich darf für dich deine Motti nochmal aufgreifen.
Ja.
Print is not dead. And so are Marianne and Michael. Zu dieser ersten Schlagzeile des Printmagazins der beiden hast du Trommelwirbel Verachtung übrig gehabt.
Aber ich habe, das war nicht mein Motto der Verachtung.
Dein Motto der Verachtung war, dazu kommen wir jetzt ja, Heimat, Lust zum Kotzen. Das war das Motto deiner Verachtung. Das zweite Thema, die zweite Schlagzeile, die ich vorgelegt hatte, war, neue Studie, Live-Musik ist emotionaler als Musik aus der Konserve. Ein ganz, ganz, eine große Schlagzeile. Wer hätte das gedacht? Da war der Motto der Verachtung, Plattitüden aller Länder. Vereinigt euch. Und zum Netzphänomen Witch Talk, dem dritten Thema, das ich dir vorgestellt habe, war dein Motto auch der Verachtung, Hex, Hex und du bist weg. Vielleicht kann ich dir zuerst die Frage stellen, welche Haltung findest du auf Grundlagen dieser drei Verachtungen für die aktuelle Medien- und Kulturschlagzeilenlandschaft?
Manchmal ist mehr nicht mehr. Und manchmal ist es gut, Dinge zu entsorgen. Und manchmal ist es gut, nicht über alles zu reden und nicht auf alles den Fokus der Aufmerksamkeit zu legen, nur weil es aufmerksamkeitsökonomisch wahnsinnig erfolgreich ist.
Ich hoffe, das haben alle Verlage jetzt gehört und mitgeschrieben.
Ja, wir üben ja hier, Fugis. Das ist das erste Mal, dass wir das machen. Wir haben uns nicht vorbereitet, nicht abgestimmt. Wir machen das hier sozusagen live. Insofern habe ich nicht so wie Marc Thaddäus Süß, ich werde es beim nächsten Mal machen, seine Motti mitgeschrieben. Das war so eine Fleißarbeit dieses dynamischen Marquettlers. Von daher wird er sie euch nochmal selber sagen müssen, wenn er sich noch daran erinnert. Ich werde nochmal die Themen für euch wiederholen. Das erste Thema, das ich Marc präsentiert habe, war die Notwendigkeit der Wortveränderung in unserem wundervollen deutschen ESC-Beitrag von Isaac, Always on the Run. Und es war dieses vermaledeite, dieses wahnsinnig problematische, dieses menschenverachtende Wort Shit. Und Marc Thaddäus Süß hat diese Nachricht natürlich verachtet. Aus guten Gründen. Er wird gleich sein Motto noch einmal nennen. Das wird er auch bei der zweiten und dritten Schlagzeile so machen. Und dann wird er zur Haltung aus seinen Motti kommen. Das zweite Thema war das Thema KDW, Insolvent. Und es ist doch so ein fantastischer Ort für alle. Ja, das ist Basisdemokratie. Das ist sozusagen Deutschland im Kleinen. Das sind wirklich, also alles, was uns auszeichnet, finden wir im KDW. Und es ist noch so schön designt und gestaltet. Aber auch da hatte Marc Thaddäus Süß nur Verachtung in seinem hanseatischen Schlund, die er herausgelassen hat. Und ja, das letzte Thema, das ich ihm präsentiert habe, war das Thema der Boomboxes, das Loblied auf die Boomboxes, das Loblied auf öffentliche Musik, aber bitte mit Fokus, mit Konzentration, nicht abgelenkt und vor allem durch ja naturbelassene Soundkulissen auf Wanderungen oder wenn man nun im Wald steckt oder auf der Berghöhe, wie ein Caspar David Friedrich über das Wolkenmeer hinweg blicket. Auch da hatte Marc Thaddäus Evil Knievel Süß auch nur Verachtung übrig. Marc, fasse doch zuerst deine drei Motti zusammen, nenne sie uns nochmal und komme dann zur Haltung.
Sehr gerne. Zum ESC-Beitrag gab es Verachtung in den Worten. ESC fände ich beim ESC bin ich always on the run, auf der Flucht vor dem Pop-Trash. Zum Thema des KDWs war mein Motto der Verachtung, kauf dich wund. Und zu deiner fantastischen dritten Schlagzeile war mein ambivalentes, doch aber in die Verachtung kippendes Motto für Jan in dem Falle, bei meiner Boombox ist der Akku für diese Idee leer. Ja, zu welcher Haltung bringt mich das? Im Grunde hast du mich natürlich auch im Kern meines abscheulichen, konsumfördernden Berufes bei der Ehre gepackt, nicht? Wir haben irgendwie Konsumromantik in allen Facetten hier. Wir haben einmal die Vermarktbarkeit von absolutem nebenher Pop-Songs beim ESC, dann natürlich den Gipfel des Konsumtempels, der jetzt hier in der Taz auch noch beweint wird, dass das vorbei ist. Und dann haben wir ganz schlau und mit Haltung natürlich noch Jan, der über Musikkonsum in der Öffentlichkeit spricht, wo ich einfach aus persönlichen Vorliebegründen nicht mitgehen kann, sondern lieber das für mich behalte. Deswegen hast du nicht nur mich, vielleicht sondern auch die Fugis ins Denken gebracht zu uns, zu unserem Konsum, zu unserer Haltung zum Konsum und vor allen Dingen, welche Rollen denn diese Medien mit ihren Schlagzeilen zur Konsumbeförderung eigentlich mit uns machen wollen.
Konsumterroristen.
Ja.
Yes. Ja, liebe Fugis, das Experiment ist am Ende. Kulturschlagzeilen Nummer 1. Ja, unsere jetzt ständige vierte Ausgabe im Monat. Das ist spannend. Das ist für uns selber spannend gewesen. Sagt uns, ob euch das gefallen hat, ob das Bullshit-Bingo war, wie angekündigt. Was hat das mit euch gemacht? Was haben wir gut gemacht? Was haben wir schlecht gemacht? Was können wir besser machen? Was feiert ihr? Was lehnt ihr ab? Und so weiter und so weiter. Ergänzen sie sinnvoll. Ihr könnt uns das schicken. Direct Message, Voice, E-Mail, Brieftaube, Brief geschrieben an Marc und mich mit Tinte aus dem KDW. Ihr könnt uns ein Tape aufnehmen, das ihr vor unsere Wohnung mit der Boombox abspielt. All das ist möglich. Wir sind unter einer Stunde. Wir möchten uns selber loben. Das ist schon für uns beide sehr, sehr erstaunlich. Das ist 24. Das ist das neue Jahr. Das sind die neuen Prinzipien. Ja, nächste Woche wieder was Gemeinsames. Aber auch heute wissen wir gar nicht, was wir Gemeinsames machen. Wir lassen uns überraschen. Wir überraschen euch. Es wird eine gemeinsame Folge mit klassischer Verehrung, mit klassischer Verachtung. Zwei Themen, die gegeneinander gespielt werden. Dann kommen wir zu einer Haltung. Danach folgen wieder zwei spektakuläre Soli, um dann in den Kulturschlagzeilen Teil 2 zu münden. Und dann, ihr Lieben, wir werden es euch dann berichten. Marc und ich, Fugengold, legen die Leinen ab und werden auf eine Kreuzfahrt, eine kurze Kreuzfahrt gemeinsam gehen, eine Musikfahrt gehen. Davon berichten wir nicht jetzt, sondern am Ende des nächsten Viererzykluses. Marc, dir gehören die letzten Worte.
Markus, mein Lieber, da bleibt mir gar nicht viel zu sagen, außer, Fugis, ihr könnt uns natürlich nicht nur Feedback für diese Folge schicken, sondern vielleicht auch Schlagzeilen. Wichtig an der Stelle, wenn ihr uns Schlagzeilen vorschlagt, bitte direkt an Markus oder an mich. Die dürfen natürlich nur einer von uns kennen. Aber ja, in dem Sinne, schön, dass ihr mit dabei wart. Wir sind gespannt, was ihr denkt, welche Haltung ihr zu diesen Schlagzeilen der Kultur und Medien hattet. Bleibt uns gewogen, bleibt golden und wir hören uns auf der anderen Seite.
Das war Fugengold für diese Woche. Mehr Haltung zur Gegenwart findet ihr auf fugengold.de und überall, wo es Podcasts gibt. Schenkt uns eure Verehrung und gebt uns eure Verachtung. Jetzt Fugengold abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fugengold wird produziert vom Sweet Spot Studio. Redaktion und Moderation Markus S. Kleiner und Marc T. Süß. Sprecherin Sam Stokes.